machen, nicht, dass da noch die derzeit ins Hintertreffen geraten. Thomas, ich würde einfach wieder an dich übergeben.
Ja, dann nehme ich dankbar auf und wir machen weiter mit dem Thema Value Chain Information. Das ist eine Rückmeldung, die wir auch an die EFRAG gegeben haben. Da ging es um die Metriken aus der Wertschöpfungskette. Und da war in der V1.5 eine Anforderung zu sehen, dass man dort für die Value Chain Metriken sogenannte Reliance on Data from Indirect Sources or Proxies mit angeben soll, und da wäre auch das Level of Accuracy mit angeben wollen. Das hatten wir als Problem reflekt, weil das eine sehr rein ermessensbehaftete Angabe ist. Also was kann so ein Level sein? Ne? Das lässt sich schwer nachvollziehen, lässt sich schwer prüfen, und haben angeregt, das zu streichen. Das ist auch in der V1.6 dann erfolgt. Ne? Das Thema Level of Accuracy ist draußen. Stattdessen wird jetzt nur noch auf die Verlässlichkeit der Daten aus indirekten Quellen abgestellt. Beim Thema Financial Materiality Assessment, wir sind jetzt noch bei ESRS 1, noch ein kleiner Punkt, das war auch Teil der Rückmeldung an EFRAG, deswegen haben wir ihn auch mit aufgenommen, betrifft die Verbindung von wesentlichen Risiken und Chancen zu den Material Impacts. Und da hatten wir in der V1.6 im oberen Teil gesehen, dass dort eine Ausführung stand, die wesentlichen Risiken und Chancen leiten sich hauptsächlich aus unter anderem den Impacts ab und den Abhängigkeiten und so weiter. Wir hatten das als Problem gefleckt, weil dieses Mainly Derive dazu führt, dass man hier eine unnötige Betonung der Auswirkungen und Abhängigkeiten als sozusagen die Herkunft oder die Quelle für die Risiken, heißt also für die finanziellen Effekte auf Unternehmen hat. Wir hatten angeregt, das abzuschwächen in ein Can Derive oder May Derive oder die Variante als Variante 2 als Beispiel zu fassen, also dass wesentliche Risiken und Chancen zum Beispiel aus Material Impacts und so weiter resultieren können. Das hat sich dann in der V6 allerdings ein bisschen verschlimmbessert. Man hat das Mainly einfach nur gestrichen und damit ist das Problem ja eigentlich deutlich verschärfter. Ich denke aber, dass das hier eine redaktionelle Geschichte ist, die man auch während der Konsultation nochmal anbringen kann. Seht ihr das genauso, Nicolette?
Interessanterweise haben wir eine Auswertung gemacht in unserer globalen Analyse, wo wir tatsächlich diese Dependencies mal untersucht haben. Und da kommt nämlich raus, dass es gar nicht so viele gibt. Also wenn man das jetzt so, ich denke auch, wenn man das Mainly Derived jetzt drin hat, dann haben wir wirklich diese Verschärfung, die ihr da seht.
Ja, also es muss ein Ken oder May muss eigentlich rein, oder es muss als Beispiel gefleckt werden.
Mhm. Ja, genau, weil in der Praxis, wenn man in die Praxis schaut, ist es eben häufig der Fall, dass es eben nicht verknüpft ist.
Ja. Und das, ja. Okay, dann würden wir darauf nochmal achten, was dann als Konsultationsdokument draußen, was da drin steht. Also ich glaube, dass es einfach ein Missverständnis ist. Mag ich falsch liegen, aber ich vermute das trotzdem. Frau Fiesbeck.
Ginge nicht auch in Consider, weil dieses Derive ist immer eher so eine, man muss es davon ableiten, aber wenn man Consider, also sie möchten ja wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es eben da Zusammenhänge gibt und dass man sie berücksichtigen soll, so dass man sagt, okay, Consider das mit dabei, weil ich sehe es auch nicht, dass es also diese Konnektivität, also zwischen Impact und Financial sehe ich auch nicht.
Okay, danke. Nicolette, ja. Ist das eine neue Hand?
Nee, ist eigentlich keine alte Hand, aber mir ist gerade noch eingefallen, es ist natürlich als Idee, das mal zu berücksichtigen, nicht schlecht. Es gab auch ein Unternehmen, was das in seinem Bericht bewusst nochmal erläutert hat, dass sie eben, ich glaube, beim Risikomanagement nochmal explizit bei allen Impacts halt schauen, ob sich auch finanzielle Risiken in dem Zusammenhang gibt. Also diese Konnektivität zu schaffen ist ja gut grundsätzlich, aber das so hart rein, also genau, also alles fein, wie wir es gerade gesagt haben.
Okay, danke. Kathi?
Ja, zu dem Vorschlag von Frau Fiesbeck vielleicht nochmal mit dem Consider. Ich, also Ich finde auch, dass wir es auf jeden Fall nochmal anders darstellen müssen, dass es eben nur eine Verbindung darstellt, aber nicht ein Automatismus sozusagen, they derive from. Mit dem consider wird es schwierig, weil man das extra rausnehmen wollte aus den Formulierungen, weil es so schwer ist, immer zu sagen, was heißt denn das, an undertaking has to consider. Also das, die Formulierung wird es wahrscheinlich nicht werden, aber trotzdem eine andere Art von Formulierung sollte es auf jeden Fall werden. Danke.
Okay.
Okay, danke für die Ergänzung. Dann gehen wir zu einem Thema, was uns von Anfang an eigentlich wichtig war. Das war auch Gegenstand unserer Rückmeldung vom April, nämlich die Aufnahme eines Fair Presentation Grundsatzes. Das hatte man in der V1.5, haben wir das auch gesehen. Was uns dabei gestört hat, das war eine Rückmeldung, die wir im Nachgang an Eva gegeben haben, dass das mit dem All, das ist hier, was ist das eigentlich von Lila, glaube ich, hervorgehoben, verschärft wird. Das lässt zum Beispiel die Frage eben sachgerecht erscheinen, kann man Fair Presentation nur dann erreichen, wenn man sämtliche Metriken, also dem Grunde genommen auch als sämtliche Entity oder unternehmensspezifischen Metriken angibt, nur dann hat man Fair Presentation. Und wir hatten angeregt, das Wörtchen All in diesen beiden Textziffern in der 16.19 aus der V1.5 zu streichen. Das ist dann auch passiert. Man hat das gestrichen in der V1.6 und wir werden hier auch, und das ließ sich aus der Textdiskussion letzte Woche ableiten, werden wir dazu auch eine konkrete Frage in der Konsultation haben. Ich gehe mal weiter zum nächsten Thema. Das ist nämlich auch eins, was uns wichtig war, nämlich die Anticipated Financial Effects und auch immer noch wichtig ist. Wir haben in der V1.5 gesehen, dass dort zwei Optionen hinterlegt worden sind, wie man das regeln könnte. Die Option 1, ich will jetzt nicht den ganzen Text da vorstellen, Option 1 sagt also eine Quantification Relief nach dem Vorbild der IFRS. Also IFRS S1 und IFRS S2. Dann aber gab es dort die Idee einer zusätzlichen Angabe über sogenannte Combined Financial Effects, was ich persönlich nicht richtig verstanden habe, was damit gemeint war. In der Option 2, ist die untere, wurde das Ganze als freiwillige Angabe gefordert. Allerdings ist der Text, und das war in der Diskussion mit der Ad-Hoc-Gruppe, kam das auch nochmal gut raus, war der Text sehr unklar. Auch hinsichtlich unserer Position, also die DSC-Position sagt ja, dass die Anticipated Financial Effects sollten nicht generell freiwillig sein, sondern sollten nur hinsichtlich der Quantifizierung freiwillig sein. Das hatten wir auch entsprechend an die EFRAG, also Kathi hat es dann zurückgemeldet, und dann ist in der V1.6 sehen wir jetzt eine Zweiteilung, also wiederum zwei Optionen, über die dann auch zu entscheiden ist, dass man einmal sagt, quantitative Angaben, was hier mit eingeflogen ist oder eingeflossen ist, jetzt eine Bezugnahme auf die Finanzplanung für das strategische Management. Und wir haben eine Ausnahme von der quantitativen Angabe nach dem Vorbild der IFRS, aber eben auch wieder hier zusätzlich die Aufnahme von sogenannten Combined Financial Effects. Das ist soweit die Option 1. Die Option 2, die gegeben worden ist, sagt es explizit, okay, es sind qualitative Angaben als ein Minimum. Was auch hier steht, ist, dass eine Bezugnahme der Angaben auf die auf das Financial Planning der Unternehmen zu erfolgen hat und dass eine zusätzliche Quantifizierung erfolgen darf, aber die eben freiwillig ist. Den letzten Status, den ich mitgenommen habe, ist, dass es hier auch wieder eine ganz gewidmete, dezidierte Frage in der Konsultation geben soll, wo auch beide Optionen nochmal dargestellt werden. Ich habe die hier nochmal eingeblendet zur Vollständigkeit halber und ihr habt sicherlich die Unterlage auch gesehen. Es ist wahrscheinlich aber besser, man guckt direkt im Papier drauf. Ich würde jetzt von einer Vorstellung dieser beiden Formulierungen mal absehen. Genau, also das wird dann eine Frage in der Konsultation dann entsprechend sein. Wir sind, nachdem wir die V1.5, beziehungsweise als wir die V1.5 unter anderem in der Ad-Hoc-Gruppe besprochen haben, auch auf ein paar Verdachtsfälle in Bezug auf zusätzliche verschärfte Berichtsanforderungen hingewiesen worden. Dazu würde ich jetzt nochmal kommen. Wir sind jetzt schon im ESRS 2.
Thomas, jetzt mit dem Anticipated Financial Effects, wie wollen wir das denn aufteilen? Wir haben da später noch eine Diskussion über diese Tick-Eingabe. Und müssen wir jetzt nicht irgendwie da nochmal einen Blick da auf die zumindest Option 2 da werfen? Also ich wollte jetzt einfach nur mal die Frage dir stellen.
Ich weiß es nicht. Also ich sehe in der Option 2 genau das wiedergespiegelt, was wir im Fachausschuss besprochen haben.
Also, okay, also dann wäre das, ich wollte das aber nur nochmal klarstellen, ob das zwischen V1.5 und V1.6 und V1.6 geht jetzt in die richtige Richtung.
Also V1.6 beinhaltet zumindest die Option 2 als eine Option, die in der öffentlichen Konsultation hinterfragt wird, ob die Option 2 oder die Option 2 besser ist als die Option 1. Und bei der Option 2 sehen wir, es ist anzugeben, qualitative information, also qualitative Informationen über die erwarteten finanziellen Effekte, die Financial Position, also Bilanz und Gewinnverlustrechnung und Cashflows und so weiter betreffen, über die relevanten Zeithorizonte zurückzugreifen, ist dabei auf Undertakings Financial Planning and how they relate to various time horizons. Undertaking uses for management and strategic purposes, da ist auch Management Approach mit drin. Allerdings, wie gesagt, bezogen auf die qualitative Vorgabe und ganz unten sehen wir einen Satz, ne, zusätzlich darfst du als Unternehmen auch quantitative Informationen über die erwarteten finanziellen Effekte mit beifügen. Und so habe ich verstanden, und bitte widersprech mir, dass das der Fachausschussmeinung zur Quantifizierung entspricht.
Okay, gut, das wollte ich nur mal ganz klar, dass das wirklich klar ist, was wir da...
Ja.
Weil wir nachher dann dem Thema wieder vorbeikommen werden, Kathi.
Ja, das ist nochmal wichtig, dass das wirklich nochmal klargestellt wird, weil die Option 2 ja in der letzten Version beinhaltete, dass alles freiwillig ist. Also auch die qualitativen Angaben sind freiwillig und das wäre ja wirklich deutlich über das hinausgegangen, was wir eigentlich auch besprochen hatten. Und letztlich dient dann auch der Interoperabilität nicht, weil es ja schon Angaben, Erfordernisse gibt, auch nach IFRS, also nach dem ISSBS 1.2. Also es ist wichtig, dass sich hier wirklich eine deutliche Veränderung nochmal ergeben hat.
Okay, gut. Aber das war tendenziell, genau, jetzt einfach nur nochmal ab. Also wir haben jetzt keine Stimmen gehört, dass wir sagen, dass Option 2 passt nicht unter die Fachausschussmeinung. Klaus Hufschlag.
Ich finde, Option 2 geht jetzt tatsächlich sehr weit. Also auch nach den Diskussionen, die wir jetzt nochmal mit den ISSB-Membern und mit der SU-Leut hatten, relativiert sich das Thema ja vielleicht auch etwas auf, ich sag mal, notwendige Klarheit im Wording, was eigentlich mit den Anticipated Financial Effects gemeint ist. Das sollte man, glaube ich, schon nochmal diskutieren. Also da das jetzt komplett freiwillig zu machen, ist natürlich der Major Relief. Damit wären wir aber eindeutig ja nicht mehr synchron zu den zum ISSB an der Stelle. Mhm. Und eigentlich sollte das Ziel ja sein, dass man das A synchronisiert und B dafür sorgt, dass das Ganze ein machbares Requirement ist. Ja, und ich glaube, eine ganze Menge, zumindest war das jetzt das mein persönlicher Outcome aus der Diskussion mit der Suloid, ist schlichtweg daran, dass aus den ISRS heraus sich ein anderes Verständnis liegt, als das ISSB es zumindest gemeint hat in seinen Formulierungen. Also ich glaube, dass das Problem liegt weniger in der Verpflichtung oder der Freiwilligkeit, sondern in der Definition dessen, was da eigentlich gefordert ist.
Okay. Also dann würden wir uns das Ding nochmal angucken im Zusammenhang mit der Konsultation, dass wir dann nochmal vielleicht ein genaueres, also zumindest, wenn man jetzt mal sagt, diese Freiwilligkeit zur Angabe quantitativer Daten, das werden wir dann praktisch in Option 2 dann, ne, Thomas?
Das sehe ich in Option 2.
Genau. Also dass wir das dort drin sehen würden, wie wir das jetzt genau frame und kommentieren würden, sagen wir mal so, das werden wir in der Konsultation dann. Also dass das jetzt hundertprozentig auf das passt, würde ich nochmal unter einen leichten Vorbehalt stellen. Aber wir kommen daher nochmal dran vorbei, ne, wenn wir dann die Tick-Eingabe diskutieren.
Vielleicht darf ich dazu auch noch eine Sache sagen. Wenn es Synchronisierung mit IFRS 2 bzw. IFRS 1, zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive der bestehenden IFRS. Damit wäre es nicht synchron. weil die bestehenden IFRS ja auf nicht auf eine Freiwilligkeit abstellen, sondern sagen, du darfst von der Quantifizierung absehen, wenn High Measurement Uncertainty, wenn die Capacities, Capabilities des Managements nicht vorliegen, so etwas zu tun. Mhm. Oder man kann es eben sagen, ja, wir wollen, und das ist ja bislang auch die Meinung des Fachausschusses gewesen, wir wollen es freiwillig haben, müssen aber dann entsprechend eine Synchronisierung dadurch erreichen, indem wir beim ISSB auf eine entsprechende Änderung hinwirken. Also die zwei Möglichkeiten genau. sind im Moment in der Diskussion im Fachausschuss gewesen.
Genau, ich wollte das jetzt einfach noch mal klarlegen, also dass die Diskussionslage jetzt noch mal ganz ganz bewusst uns hier anschauen, was wir jetzt bei den Anticipated Financial Effects als Vorschläge seitens EFRAG gesehen haben, wo sie versuchen, das genau wieder zu spiegeln, was wir dann in dem Zusammenhang gefordert haben. Und das der springende Punkt bleibt nach wie vor die Quantifizierung von Angaben. Genau. Okay, gut, dann erstmal vielen Dank, Thomas. Dann gehen wir weiter. Ich wollte es einfach nur nochmal, dass wir da hinterher nicht sonst kommen wir eh wieder darauf zurück dann, ne?
Ja, das war ja auch gut. Was wir uns wirklich auch im Detail angeschaut haben, sind diese Verdachtsfälle zusätzliche Berichtsanforderungen tatsächlich zusätzliche Berichtsanforderungen. Deswegen sind diese Folien auch überschrieben mit Prüfung zusätzliche Berichtsanforderungen. Bei einigen oder auch bei einer ganzen Menge hatte ich bei der detaillierten Durchsicht das Gefühl, dass das keine sind. Aber da mag der Fachausschuss anderer Ansicht sein. Deswegen würde ich die jetzt gern mal, zumindest was den ISS 2 angeht, mal durchgehen, gleich als erstes. Wir haben dann hinterher noch ein paar Folien dazu in Bezug auf die Umweltstandards und den S1. Dazu gab es nämlich auch entsprechende Rückmeldungen, beziehungsweise beim E1 haben wir uns das selbst angeschaut. So, zunächst mal wurde uns zurückgemeldet, dass wir in der V1.5 eine neue Berichtsanforderung sehen. Die seht man hier oben in der Textziffer 12, die alte 32. Da steht, the undertaking shall disclose a mapping that explains how and where its application of the main aspects and steps of the due diligence process are reflected und so weiter. Das haben wir zunächst erstmal rückgemeldet, dass es da einen Verdachtsfall gibt einer zusätzlichen Berichtsanforderung. Daraufhin ist in der V1.6 das Thema Mapping auch gestrichen worden. Ne? Wir sehen unten im unteren Teil V1.6 ist die neue Textziffer 14. Da ist Disclose Mapping und so weiter ist raus und es ist sozusagen nur noch der Hintergrund steckt geblieben oder stehen geblieben, was die Erläuterung in Bezug auf die Main Aspects und Steps des Due Diligence Prozesses angeht. So, wenn man sich aber den Delegated Act anschaut, dann sehen wir unter ISS 2 GOV 4, Textziffer 32, eine Formulierung, die heißt, the undertaking shall provide a mapping that explains how and where its application of the main aspects and steps of the due diligence process are reflected in its sustainability statement. Das ist im Grunde genommen wortwörtlich in die V1.5 mit übernommen worden. Das heißt, wir haben hier meines Erachtens nicht unbedingt eine zusätzliche Berichtsanforderung. Es ist nur so, dass aufgrund wahrscheinlich nicht nur unser, sondern auch vielleicht auch anderer Rückmeldung jetzt in der V1.6 dieses Mapping gestrichen worden ist. Bitte grätscht da rein, wenn ihr das anders seht. Ansonsten würde ich gleich mit dem nächsten weitermachen. Das nächste, was uns zurückgemeldet wurde, sind die sogenannten Quantitative und Qualitative Thresholds. Handelt es sich um eine Angabe, die jetzt unter IRO 1 gefasst ist. Und zwar stand dort in der V1.5, dass anzugeben ist, wie qualitative und quantitative Grenzwerte hier geht es um den Prozess der DMA, wie qualitative und quantitative Grenzwerte bestimmt worden sind. Das ist in der V1.6 so geblieben. Wenn wir auf den Delegated Act schauen, ganz unten, das sind die ESRS eben, wie gesagt, wie sie jetzt gerade bestehen, da steht diese Anforderung natürlich nicht in IRO 1, sondern sie ist dort in GOV 4. Ja, und da steht, habe ich gelb hervorgehoben, auch genau das Gleiche. Es geht erstmal los, die Undertaking Shell Disclose, das heißt, es handelt sich dabei um eine Shell-Angabe, also was tatsächlich auch zu berichten ist. Und dann geht es grundsätzlich erstmal um den Prozess, wo mit dem die wesentlichen Impacts und so weiter identifiziert, bewertet, priorisiert werden und auch gemonitort werden. Und unten sehen wir dann in gelb, hervorgehoben, including the qualitative or quantitative thresholds. Das heißt, auch hier habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es sich um eine zusätzliche Berichtsanforderung handelt. Es ist allerdings eine Berichtsanforderung, die verschoben worden ist. Ja, weil sie vorher oder aktuell ja in Gore 4 steht. Den Gore 4, den gibt es auch zukünftig nicht mehr, sondern zumindest in der V1.6 gibt es nur Gore 3. Und der ist jetzt, diese Anforderung ist jetzt untergebracht in Iro 1, wo es um die Angaben über den DMA-Prozess geht. Das nächste Thema betrifft die Verbindung von zwei Aspekten, nämlich einmal Impacts und Dependencies auf der einen Seite und Risks und Opportunities auf der anderen Seite. Das ist auch eine Verschiebung aus dem Gore 4 in Iro 1. In der V1.5 sehen wir hier in der Textziffer 25a der Application Guidance oder Application Requirements, dass hier diese Verbindung angezeigt werden muss. Und in der V1.6 ist das immer noch so drin, ist allerdings dort nicht mehr in der Application Requirements, sondern ist in den Hauptteil des ESS 2 gegangen, dort in die Textziffer 27. Da steht auch immer noch, how it has considered its impacts and dependencies in the identification and assessment of its risks and opportunities. Das heißt, diese Verbindung ist nach wie vor da, auch wenn sozusagen das Wort Connection nicht mehr genannt wird. Mit Blick auf den Dedicated Act, also sprich die ESS, wie sie jetzt gerade stehen und liegen, sehen wir, dass dort in Gore 4 diese Angabe steht, gelb hervorgehoben unten, dort handelt es sich wieder um eine Shell-Angabe, ne? Es geht ja los mit die Undertaking Shell Disclose, das ist weiterhin eben Teil des Prozesses und da steht eben auch geschrieben, Connections of Impacts and Dependencies, auf der einen Seite mit den Risks and Opportunities that may arise from those Impacts and Dependencies. Ich habe aus der Diskussion bei Tech auch noch mitgenommen, dass dies eine Angabe ist, die offenbar auch sehr stark von der ESMA verteidigt wird. Also hier gibt es eine ganz ganz starke Forderung, der ESMA als Observer bei EFRAG eine solche Angabe mit in die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit aufzunehmen. So, es geht mit der Prüfung zusätzlicher Berichtsanforderungen jetzt erstmal nicht mit ESS 2 weiter, sondern da würde ich erst wieder das Thema auflegen, wenn wir bei E1 sind. Ich habe bei E2 aber noch ein anderes Thema, was uns aus der Ad-Hoc-Gruppe als sehr wichtig beschrieben worden ist, und das ist die Bedeutung von laufenden Managementprozessen.
Also Thomas, ich fand jetzt diese du hast das jetzt dargestellt. Sag mal so, brauchen wir jetzt nicht eine Meinung dazu im Sinne von, finden wir das jetzt vernünftig? Also mal so die generelle Kommissionsansage war ja, wir brauchen jetzt hier nichts zusätzlich, ne? Also es sei denn, das muss ja schon ganz wichtige Umstände hinzutreten, wenn man sagt, dass jetzt auf einmal da was zusätzlich eingefordert würde.
Naja, doch, also ich habe ja auch gesagt, wenn ich gehe da durch und wenn ihr im Fachausschuss das anders seht als ich, und ich glaube eben, dass es keine zusätzlichen Angaben sind, zumindest die wir gerade gesehen haben, dann sagt Bescheid, und ich habe jetzt bislang nichts gehört. Aber ich kann auch noch mal eine Zäsur machen und nochmal.
Nee, also würde ich schon mal explizit fragen jetzt,
ob dann frage ich nochmal explizit. Nicolette.
Ich hatte jetzt auf den ersten Blick auch nichts gesehen, was zusätzlich kommt. Also es waren ja viele Sachen einfach nur verschoben. Ich erinnere mich auch an ganz viele Diskussionen zu Thresholds, die wir dann also die Informationen dazu, die wir schon in der alten, unter den alten oder noch geltenden ESS gefordert haben. Also ich habe jetzt auf Anhieb nichts gesehen, was eine zusätzliche Berichtsanforderung ist, so wie du es auch hergeleitet hast. Aber okay. War natürlich ja sehr schnell in der Abfolge, aber wir haben natürlich auch nicht viel Zeit. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen.
Okay, danke Nicolette. Sonst noch andere Meinungen dazu? Wir müssen nur sicherstellen, wir haben uns immer die Frage gestellt, sind das jetzt zusätzlich, sind es keine zusätzlichen? Wenn es zusätzlich wären, dann sind das ganz neuralgische Punkte, ne, für so eine Diskussion auch in der Kommission und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Da müssen wir uns, wenn wir sowas feststellen würden, müssten wir relativ schnell uns da rühren. Ja. Okay, danke Thomas. Jetzt, ich wollte das einfach nur nochmal, dass wir ein klares Bild haben. Ich hoffe, dass das mal geholfen hat.
Okay, ja. Danke. So, das ist das letzte Thema, was wir zuerst ESS2 heute vorstellen wollen, und das betrifft die Bedeutung von laufenden Managementprozessen. Das war auch eine Rückmeldung, die wir dann an EFRAG gegeben haben. Wenn man jetzt einfach mal hier mal vergleicht, was im Delegated Act steht auf der linken Seite und was auf der rechten Seite steht, dann stellt man fest, es gibt bestimmte Elemente, die sind immer noch da. was die Policies angeht. Es gibt bestimmte Elemente, die sind nicht mehr da. Das betrifft zum Teil, das betrifft eigentlich überwiegend die Angaben, die zu machen sind. Darüber hinaus gibt es in den ERSRS, also ERSRS 2, ja auch eine Anforderungspflicht, oder Quatsch, eine Anforderung. Ich muss über zugeordnete finanzielle Ressourcen berichten, die zur Implementierung von Aktionsplänen oder solchen Programmen eben zur Verfügung stehen oder zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja, das ist eine Angabe, die steht in der Sektion zu den Action Plans und den MDRs nach der aktuellen Bezeichnung. So, was man auf der rechten Seite sieht, dass hier jetzt von Key Actions auch nochmal geredet wird, das ist ein allgemeinerer Begriff, der dazu gewählt wurde, was aber sozusagen das Problem vielleicht noch nicht ganz beschreibt. Das Problem in der völligen Beschreibung steht hier auf dieser Folie. Und zwar ist die Rückmeldung so, wenn man sich diese ganzen Beschreibungen über Actions und Prozesse anschaut, dann war es so, dass in der MDRP, also dem Minimum Disclosure Requirements to Policies, in ERSRS 2, so wie es jetzt gerade im Delegated Act steht, eben auch Monitoring, Prozesse und Verantwortlichkeiten mit genannt worden sind. Und bei den MDRs zu den Actions wird zumindest bezüglich der Ressourcen eben auch auf Aktionspläne und Programme, also Action Plan abgestellt. Daraus hat man in der Unternehmenspraxis verstanden, dass man die Implementierung der Policies im Rahmen der MDRs zu den Policies eben auch verstehen konnte oder sogar musste. So in den letzten Entwürfen, also sprich in der 1.6, steht jetzt in den, die heißen jetzt, oder zumindest nach V1.6 heißt es nicht mehr MDR, sondern GDR, General Disclosure Requirements, glaube ich, ist damit gemeint, steht jetzt nichts mehr von Monitoring und auch Verantwortlichkeiten. Ich mal kurz mal zurückblende, ne? Hier steht Process und Most Senior Level Accountable. Davon sehen wir auf der rechten Seite jetzt nichts mehr. Dafür ist aus den Action Plan General Disclosure Requirements auch der Plan verschwunden, ne? Und es wird jetzt nur noch von Key Actions geredet. Wenn man das jetzt sehr spitzfindig betrachtet und sehr genau analysiert, könnte man jetzt zu der Schlussfolgerung kommen, dass bestimmte Regelprozesse, wie zum Beispiel Umweltmanagement oder die Personalabteilung, sprich Personalarbeit, nicht mehr Teil dieser Angaben sind, weil sie nämlich in ERSRS so etwas neben diesen Minimum oder General Disclosure Requirements ansieht. Und das wirkt zumindest auf Teile der Unternehmenspraxis so, als wenn man jetzt annimmt, dass es im Unternehmen nur, ich sage mal, sogenannte Ambitionsdokumente oder Ambitionspläne gibt und auch Maßnahmen durchführt, aber eben keine normalen Managementansätze mit geregelten Verantwortlichkeiten und Prozessen und so weiter. Was dann auch im Zweifel dazu führt, dass man auch zu solchen Regelprozessen auch die entsprechenden Financial Resources anzugeben hat, dass man dann im Grunde genommen auch solche Ressourcen dann für die Personalarbeit beispielsweise mit angeben müsste. Soweit die Sorge aus der Unternehmenspraxis. Meine Frage an euch, habt ihr diesen Eindruck auch gewonnen bei der Durchsicht der 1.6? Spricht irgendwas dagegen, das Thema trotzdem im Rahmen der Stellungnahme bei der Konsultation mit aufzutischen, dass es eine gewisse Unsicherheit darüber gibt, inwieweit laufende Managementprozesse und Prozeduren wie Personalarbeit, dass die sozusagen nicht mehr sinnvoll abgegrenzt werden können von Maßnahmen, Actions im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen? Nicolette.
Also erstens, ich hatte jetzt nicht so ein Störgefühl, aber ich finde es nicht schlimm, das anzusprechen. Ganz kurz zusammengefasst.
Danke. Gut, würde ich mir dann für die Konsultation mal auf den Notizzettel schreiben. Damit wäre ich jetzt auch mit dem Thema ESRS 2 durch und würde jetzt gerne weitermachen mit E1 und zwar auch mit dem Thema Prüfung zusätzlicher Berichtsanforderungen. Und was ein großer Aspekt bei der Prüfung zusätzlicher Berichtsanforderungen ist, betrifft die Transition Plans. Wir haben in der V1.5 gibt es bestimmte Berichtsanforderungen, die zum Transition Plan zum Klimaschutz gemacht werden müssen. Und da steht etwas von einer Strategic Summary. Was hier an der Stelle auffällig ist, dass die Rede ist von Related Financial and Investment Plans. Und das sieht man in der V1.6 auch. Da ist zwar die Strategic Summary oben nicht mehr drin, ne? Man sieht aber den Begriff der Key Features. Und unter den Key Features ist hervorgehoben Financial and Investment Planning. Wenn man auf den Digit Act schaut, ne, da steht dann die Anforderung Explanation, Quantification of the Undertakings, Investments and Funding. Und die Frage, die sich hier stellt, ist Investment and Funding, und das ist sozusagen die aktuelle Welt, ist das gleiche wie Financial and Investment Planning oder geht Financial and Investment Planning nicht sogar über Investment and Funding hinaus? Weil wenn das der Fall wäre, dann wäre möglicherweise mit der V1.6 hier eine Verschärfung beziehungsweise eine Ausweitung dessen verbunden, was im Rahmen der Angaben zu Transition Plans gefordert wird. Seht ihr das genauso oder schieße ich da übers Ziel hinaus? Klaus.
Also da würde ich mich deiner Meinung anschließen. Das ist weitergehend. Mhm. Weil ein Plan in der Regel ja auch noch eine Zeitachse hat und das bedeutet, dass ich da schon nochmal konkreter sein muss, während Funding allgemein im Zweifelsfalle die Finanzierung ist, die Finanzierungsquelle im Zweifelsfalle ohne Zahlen.
Ja, okay. Ja,
das eine ist, also wie mache ich das? Wie möchte ich das Ganze finanzieren? Ein Plan ist konkreter.
Okay. Danke. Sonst sehe ich niemanden dazu. Dann würde ich mit dem Thema weitermachen. Das geht nämlich weiter, was die Transition Plans angeht.
Tut mir leid, ich muss doch gerade mal zurück. Wenn wir sagen, das ist jetzt eindeutig so, wie bringen wir das denn jetzt an? Also wir haben ja immer noch die Möglichkeit vorweg. Also alles, was zusätzliche Anforderungen sind, ist super neuralgisch in Anführungszeichen. Das sind Themen, die früher wir das ansprechen, desto besser, ne? Und sind auch insoweit aus Sicht der Kommission in der Regel No-Gos, ne? Und würde ich den Punkt nochmal, wir haben ja einen Punkt vorher schon mal identifiziert, ob wir das nicht als Nummer 2 dann nehmen.
Der Punkt, den wir vorher identifiziert haben, da ging es erstmal um das Thema standortbezogene Wesentlichkeitsanalyse.
Ja, das wäre für mich dann die Nummer 2. Weil wenn wir bis zur Konsultation warten, das ist dauert zu lange. Okay, dann, wenn da keiner widerspricht, dann würden wir das erstmal als Nummer 2 nehmen. Dann gehen wir weiter, Thomas. Ne?
So, genau, betrifft das Thema der Key Features of the Transition Plan. Da ist in der V1.6 in der Application Requirement, also nicht im Main Body, sondern in der Application Requirement, die ja genauso auch mandatory sein soll, geht es dort eine Anforderung, die ist hier gelb markiert, Quantitative Short and medium-term CapEx, OPEX figures, as well as anticipated long-term CapEx and OPEX ranges. Ich konnte in dem E1 und dem, das ist ja die Vorgabe E1.1 zu den Transition Plans, dort keine entsprechende Vorgabe entdecken. Ja? Ich meine, die ist möglicherweise auch implizit mit da drin. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz sicher und da würde ich gern auch die Meinung vom Fachausschuss dazu hören. Also hier geht es im Wesentlichen jetzt nicht um die Bezifferung, sondern um die Aufteilung in Short, Medium und Long Term. Frau Fiesbeck.
Ja, ich hätte die bisher auch nicht gesehen. Also nur, dass, falls es ein signifikanter Wert ist, so wie es steht in F, dass man es dann nennen muss. Aber ansonsten diese Aufteilung kenne ich auch nicht. Und auch nicht das Anticipated, ja. Sehe ich nicht.
Dann wäre das ein Punkt Nummer 3.
Ja, würde mit rein.
Gut. So, dann habe ich hier das weiterhin Thema Key Features of Transition Plan. Wir sehen in der V1.6 etwas darüber, was ein Unternehmen in Bezug auf die Ziele angeben muss im Transition Plan. Also da steht erstmal zu den Relevant Disclosures gehört ABC und so weiter. Und mit Bezugnahme auf die Ziele eben, ob die Reduktionsziele science-based sind und kompatibel mit 1,5 Grad, also mit dem Pariser Klimaabkommen. Und die Kompatibilität die Kompatibilität mit dem 1,5-Grad-Ziel, die soll nachgewiesen werden durch entweder einem Benchmark mit diesem Benchmark des Zielwertes gegen den 1,5-Grad-Referenzwert und gleichzeitig oder sozusagen in Alternative dazu eine Bewertung durch eine unabhängige dritte Partei, ja, das eben nachzuweisen. Also man sagt ja, es ist validiert worden durch eine unabhängige dritte Partei, also durch einen Prüfer aller Art. Ich konnte jetzt in den Vorgaben des E1 eine solche Vorgabe, konnte ich genau diesen Punkt nicht entdecken, also was Providing Validations für eine Independent Third Party angeht. Und da würde ich auch gerne mal euch als die Experten fragen, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob ich hier wahrscheinlich eher vielleicht auch falsch unterwegs bin.
Also Thomas, wenn das genau drinsteht, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber dann wäre von unserer Seite volle Zustimmung, wenn wir es ja schon oft genug thematisiert, dass hier das Begehr, Informationsbedürfnisse zu stillen, die in der Form bisher nicht adressiert wurden und immer ständig erweitert werden, dass das nicht zielführend ist.
Okay. Gut, also ich muss auch eins sagen, ich will nicht ausschließen, dass ich das auch übersehen habe. Ja, ich habe da schon reingeschaut und konnte das zumindest nicht unter den Vorgaben zum Transition Plan erkennen.
Also die Vorgabe kenne ich bisher nicht und wir beschäftigen uns intensiv damit.
Danke, Dota.
Dann haben wir schon Punkt 4.
So, dann betrifft es das Thema Resilience. Das sind jetzt nicht mehr bei den Transition Plans, sondern bei der Resilience. Und wir sehen auf der rechten Seite aus dem E1 V1.6 in der Application Requirement eine Vorgabe Assessment of its Climate Resilience at the Reporting Date. In Z1 steht es eher so da drin, beschreibe die Resilienz von Strategie und Geschäftsmodell, welchen Umfang die Resilience-Analyse hatte, wie sie und wann diese Analyse durchgeführt worden und welches Resultat sozusagen da rausgekommen ist. Es gibt dann noch weitere Guidance dazu in der Application Requirement, aber ich habe auch genau diese konkrete Vorgabe, Assessment of its Climate Resilience at the Reporting Date, in der Form nicht gefunden. Ja, man kann das vielleicht implizit darunter fassen unter der Anforderung Results of the Resilience Analysis. Ja, auf der linken Seite, das steht in SBM 3, Textziffer 18, 19 im E1. Aber wie gesagt, in der Formulierung, ja, Climate Resilience at the Reporting Date, habe ich im E1 nicht gesehen. Gut, Georg, ja. Ich würde einfach weitermachen.
Dann nehmen wir das auch mit rein. Also ich erscheine rund um das Thema. Die 1-Transitionspläne scheinen sie wirklich noch offen zugedichtet zu haben dann.
So, es geht mit Resilience weiter. Im Delegated Act sehen wir das in der AR8. Da gibt es spiegelbildlich eine Vorgabe in der V16 und der AR11. Und da steht etwas mit the undertaking shall consider. Ja, das ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, eigentlich auch eine Formulierung, die nicht mehr verwendet werden soll, das shall consider. Unabhängig davon, es steht in der V16, die ich gesehen habe, immer noch drin. Und was ich dort sehe, ist the effects of current and planned investments. Wenn es darum geht, eben die Angaben über die unternehmerische Möglichkeit, Strategie und Geschäftsmodell vor dem Hintergrund von Klimawandel und Adaption entsprechend anzupassen. Ne? Und wenn man eben über, das ist eine Angabeanforderung, ne? Also welche Möglichkeiten hat das Unternehmen, Strategie und Geschäftsmodell anzupassen? Und da beschreibt die AR11, wie die alte AR8, ne? Oder die aktuelle AR8, was da alles mit reinfließen kann. Ne? Und wenn wir da unten auf der linken Seite jetzt gucken, Reskilling its Workforce, Deploy, Upgrade, Decommission Existing Assets und so weiter. Das sind alles so Elemente, die man angeben kann oder die man berücksichtigen soll, wenn es eben darum geht, wie sehe ich, schätze ich meine Möglichkeit ein, auf Klimawandel und Klimaschutz zu reagieren. Dann gibt es das spiegelbildlich auch sinngemäß auch auf der rechten Seite im V16, ne, Ability to Redeploy, Repurpose, Upgrade, Decommissioning Existing Assets. Ne, also das ist sozusagen das Gegenstück zu dem, was wir auf der linken Seite gesehen haben. Was ich aber eben, wie gesagt, nicht sehe, ist die Effects of Current and Planned Investments.
Thomas, ich merke das hier auch in den Reaktionen. Also wenn man im Prinzip selber diese Synopse nicht gemacht hat und durch die einzelnen Ziffern durchgeritten ist, ist das jetzt schwer zu beurteilen. Aber so, wie du das darstellst, also kann ich dem einfach folgen. Ne? Und wenn es halt zusätzlich aufgenommen ist, dann ist es eine zusätzliche Anforderung. Halt jetzt auch schwer Prinzip so aus eigener Erkenntnis jetzt zu beteilen.
Ja, danke Martin. Du bist übrigens ziemlich leise zu verstehen nur. Also ich hatte gerade ein bisschen Mühe. Ich weiß nicht, ob der dann
auch. Okay, nee, ich kann es mal sagen, ich hatte das Mikro verschoben.
Ja.
Ich wollte sagen, irgendwie merkst vielleicht hier an den Reaktionen, da ist halt schwer, so aus eigener Erkenntnis jetzt zu beurteilen. Also so wie du das vorträgst, kann man dem folgen, sieht man ja auch, ist eine zusätzliche Anforderung und ist okay. Ne? Aber also ich habe jetzt so eine Synopse selber für mich nicht gemacht und deswegen ist das für dich jetzt vielleicht auch so ein bisschen schwierig von den Reaktionen her. Ne? Also Klaus? Ich kann bei den Punkten immer sagen, ja stimmt. Ne, so.
Klaus, du hast die Hand oben. Danke Martin. Klaus?
Ja, es ist in Teilen, es ist in dem alten vielleicht implizit enthalten, ja, weil es sich auf das Businessmodell bezog und es jetzt konkretisiert. Aber es ist für sich genommen auf jeden Fall eine neue Anforderung. Das würde ich auch so sehen.
Würdest du vielleicht sagen, Klaus, wenn ich dir kurz diese Rückfrage noch stellen darf, dass das implizit in dem ersten Spiegelstrich mit drin ist, Securing Ongoing Access to Finance?
Nee, ich hätte das eigentlich eher als the ability to adjust or adapt its strategy and business model im Header quasi gesehen.
Ah.
Und da jetzt dann zu sagen, und die Effects of Current and Planned Investments, ja, wie sich meine Investitionen eben auf diese Fähigkeit auswirken.
Hm. Okay, ich würde das mal als Fragezeichen nochmal flaggen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher eine Konkretisierung dessen ist, was vielleicht im Set 1 ein bisschen prinzipienorientierter formuliert war.
Ist denn dafür was weggefallen? Fangen wir mal andersrum, Thomas.
Ja, das habe ich nicht, das kann ich nicht sagen.
Nee, manchmal, das müsst ihr dann dafür im Gegenzug irgendwas anderes, allgemeineres, wenn wir hier eine Konkretisierung sehen, dafür dann weggefallen sein. Ansonsten ist das ja hier eine Übung letztendlich, um es noch konkreter zu machen und damit eigentlich auch eine Informationsanforderung zusätzlich zu schaffen. Ne? Also das kann ja nur insoweit im Sinne ein Tausch sein gegen irgendwas anderes. Ne?
Also wie gesagt, diese Frage kann ich aktuell nicht beantworten.
Sonst flecken wir es erstmal. Wir können es ja ein bisschen netter drumherum formulieren, aber uns erscheint das dann mal so eine granulare Berichtsanforderung zu sein. Ohne dass dafür was erkennbar weggefallen wäre.
Okay. Actions and Resources, auch im E1 weiterhin, da würde ich gern wissen, ob das, was dort auf der rechten Seite gelb steht, über das hinweggeht oder hinausgeht, was mit dem blauen Pfeil angedeutet ist, beziehungsweise die AR20. Also hier geht es um eine Zuordnung von monetären Beträgen, CapEx und OPEX, die notwendig sind, um die Maßnahmen, also Actions, umzusetzen. Und da geht es erstmal darum zu sagen, hier, das steht auch schon in den, das ist das Konnektivitätselement, das steht auch schon in den Line-Items der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung oder steht im Anhang drin. Die Beziehungen sollen auch hergestellt werden zu den Angaben nach der Taxonomieverordnung. Das bezieht nicht nur die Indikatoren mit ein, sondern eben auch die CapEx-Pläne. So, und diese Anforderungen gibt es in der V1.6 spiegelbildlich in der Gestalt. Also wenn man jetzt über die gegenwärtigen und geplanten Actions berichtet, ne, dann soll man wieder das Thema auch Quantitative Short und Medium Term CapEx und OPEX entsprechend zuordnen. So, und da gibt es in der Application Requirement 20, das ist wieder auf der linken Seite, eine Anforderung, dass solche APEX und OPEX anzugeben sind, die für die Implementierung der Maßnahmen notwendig sind. Und dann ist eben nochmal gesagt, was CapEx und OPEX sind, ne, dass immer die Zugänge sind zu den Sachanlagen oder zu den immateriellen Vermögenswerten, die während des aktuellen Berichtsjahres recorded worden sind. So, meine, das Thema Quantitative Short, Medium Term und Long Term, das haben wir in einer der vorhergehenden Folien ja schon besprochen. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich ist das damit auch schon hinreichend geflaggt. Ne? Ich wollte nur auch nochmal darauf hinweisen, dass an dieser Stelle eben diese Vorgabe mir zumindest so erscheint, als ob sie nicht in der expliziten Form auch im Set 1 im Delegated Act vorhanden ist.
So viel, hier wird immer weiter detailliert verlangt, dass wir diese Anforderungen noch granularer belegen. Und da gibt es mittlerweile diverse Studien dazu, dass es fast nicht darstellbar ist, weil die Zukunft gerade jetzt bei dem Thema Dekarbonisierung ist sehr schwierig. Deswegen, das ist ein nettes Wünsch dir was. Aber wir verwehren uns im Sinne der Effizienz dagegen, noch detaillierter zu berichten. Weil wir merken ja, dass diese Pläne in Richtung 30, 35, 40 im Moment sehr, sehr schwer vorherzusehen sind. Deswegen ist das eine Granularität, die kategorisch abzulehnen ist, die auch nicht im Sinne der Dekarbonisierung ist.
Okay, danke, Lothar. Dann nehme ich den Punkt auch mit auf. Yes. Dann haben wir hier etwas, was aus der 1.5 dann gestrichen worden ist. Das ist jetzt nur zur Information. In der 1.5 war eine Vorgabe in der Application Guidance, Application Requirements in Bezug auf die Actions and Resources, dass da sind bestimmte Darstellungsoptionen gegeben worden sind. Das hatten wir ursprünglich auch als zusätzliches, als Verschärfung angesehen. Also es ging um die Pflicht der um eine Pflicht zur Art und Weise der Darstellung der Informationen. Das ist jetzt draußen. Das hatten wir auch gegenüber der EFRAG zurückgemeldet und das ist sozusagen gestrichen worden. Das heißt, über das Thema müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht weiter unterhalten. Dann gehen wir weiter mit E1 zum Thema Szenarioanalyse und hier geht es erstmal allgemein um die Methode zur Ermittlung des Risikos für Vermögenswerte und Aktivitäten in den Own Operations und in der Value Chain. Dann sehen wir weiter unten, dass anzugeben ist, welche Szenarien genutzt wurden. Und das ist in Unterscheidung, sehen wir hier auf der linken Seite, sehen wir die Physical Risks. Und auf der rechten Seite sehen wir die Übergangsrisiken. Und da steht dann ganz unten in C, worauf die Analyse jeweils basieren soll. Und das suggeriert mehr oder weniger eine Pflicht zur Anwendung von Szenarioanalysen. Wenn wir in die Interoperability Guidance von EFRAG und ISSB schauen, ist dort als Punkt immer hervorgehoben, dass die Anwendung von Szenarioanalysen nach IFRS nicht gefordert ist, hingegen nach IFRS 1 bzw. 2 schon. Seht ihr das auch als Punkt? Auch eingedenk der Tatsache, dass es nicht deutlich drin steht, ob eine Szenarioanalyse tatsächlich auch durchzuführen ist.
Wie es formuliert ist, wenn das Shell in Zusammenhang mit Supported steht, dann bin ich ja bei einer Pflicht, oder?
Das ist die Frage. Also das kann man so reinlesen, dass da eine Pflicht jetzt mit eingeführt werden soll. Kathi.
Ja, noch eine Frage dazu, insbesondere auch an die Unternehmensvertreter, ob das nicht auch vorher schon so war, weil wir hatten es ja mal besprochen in der letzten Version, dass es diese 4 Szenarien gab, dass man so gesagt hat, es gibt jetzt 4 Szenarien, die explizit vorgegeben sind und dass dadurch wirklich die Art, wie das Unternehmen die Szenarioanalyse durchführt, eingeschränkt sein könnte, weil es auf diese mindestens 4 ganz spezifischen Szenarioanalysen abstellt. Jetzt ist ja die Formulierung so, dass at least one climate scenario. Und ich frage mich, ob das nicht ohnehin dem entspricht, was die Unternehmen gemacht haben. Dass aber freigestellt ist, welche Szenarioanalyse durchgeführt wird, wie das Unternehmen dort rangeht, welche Methoden und so weiter. Ob das nicht dem entspricht, weil von den 4 Szenarioanalysen wäre man jetzt weg.
Ja, danke, Kathi. Ich glaube, du hast, also ich habe mich auch an die letzte Diskussion erinnert gefühlt. Das ist ein Stück weit ein Entgegenkommen und ja, das kann ich auch in der Runde sagen, auch wir haben immer auch ein, selbst reden, mindestens ein Paris-konformes 1,5-Grad-Szenario, also nicht nur well below, sondern auch 1,5, das wäre, glaube ich, hier der entsprechende Knackpunkt, warum das jetzt hier 1,5 ist. Das ist ja eine willkürliche Wahl, das entspricht ja nicht Paris. Deswegen, das wundert mich ein bisschen, warum muss das jetzt 1,5 Grad sein? Also was ist da, deswegen wirkt für mich ein bisschen willkürlich. Also Paris Aligned hätte ich verstanden. Das ist jetzt nach well below 1,5, aber ich finde, dann hätte man das so setzen können, aber grundsätzlich hast du recht.
Also wäre das ein Punkt, den wir dann nochmal flaggen sollten oder den wir eigentlich nicht flaggen sollten, weil es ja mehr oder weniger gängige Praxis sowieso ist?
Nein, also gibt wahrscheinlich irgendwie 1,5, oder? Also
genau, mit den 1,5, also dass man irgendwie ein Climate Scenario with limited global warming, also ich würde irgendwas in Richtung Paris Alliance schreiben und dass die Unternehmen dennoch frei sind bei der Wahl der Szenarien. Also vorher waren wir bei Standardszenarien, dann waren wir bei 4 und jetzt sind wir hier beim Global Warming to 1.5. Also
das ist jetzt okay, aber dann wird es von der Kritik, die wir dazu üben, ist das nochmal was Abgestuftes, oder? Verstehe ich das richtig? Das ist jetzt nichts, was wir jetzt unmittelbar jetzt nochmal auf den Tisch bringen im Sinne von, hier werden Regeln verschärft, sondern das wäre eher was für die Konsultation, dass man hier sagt, das 1,5-Szenario ist vielleicht nicht das Richtige, sondern es ist ein Paris-Alliance-Szenario, sollte es sein.
Da sind wir hier in dem Bereich. Mhm. Was war noch die richtige Vorgabe?
Müsste ich reingucken, aber ich glaube, da steht auch etwas mit Paris Aligned und 1,5 Grad beides. Ich glaube, das ist beides erwähnt. Dann reingucken, brauche ich noch einen Moment, weil ich habe es nicht offen. So, das ist jetzt, also das Thema Szenarienanalyse ist meines Erachtens ja nicht mit drin. Ne? Da geht es eher um das Thema Plans of the Undertaking, Implementing Actions, genau. Und da ist Limiting of Global Warming to 1.5 in line with the Paris Agreement. Ja, das ist sozusagen in Kombination genannt. Also ich nehme mit, wir adressieren den Punkt in der Stellungnahme während der Konsultation, dass was die Übergangsrisiken oder die Szenarioanalysen zur Ermittlung von Transition Risk angeht, dass wir hier eine Klarstellung gerne hätten, dass das ein Paris Alliance Szenario sein soll.
Ja, ich würde sagen, das ist ja angemessen. Ja.
Ja. Sehr gut.
Okay. Gut, so, jetzt gucke ich mal weitere Themen. Genau, das ist jetzt auch nicht mehr das Thema Prüfung. Nicht mehr unbedingt. Wir haben hier aber wahrscheinlich eine Verschärfung drin. Und zwar geht es um die Bemessung von Scope 3 Treibhausgasemissionen. Da gibt es in der V1.6, ich glaube, das ist auch die V1.6, ja, es müsste die V1.6 sein, gibt es in der Application Requirement eine Formulierung, die sagt, wenn man jetzt die Angabe zu Scope 3 Emissionen ermittelt, dann soll man bei der Berechnung, und ich lese einfach mal vor, prioritize direct measurement of Scope 3 Treibhausgas Emissions. Es ist dann zwar ein Ausweg dabei, ne, where this is not possible, further prioritize the inputs and assumptions und so weiter. Ich habe aber zumindest explizit jetzt nicht sehen können, dass diese Priorisierung des Direct Measurement im Delegated Act so drin steht. Jetzt vielleicht nochmal eher an die Personen aus der Praxis herausgerichtet, die mit Klima auch viel zu tun haben, Klaus und Lothar vielleicht, ob ihr den Eindruck habt, dass das hier eigentlich nur etwas ist, was man implizit schon im Delegated Act hat, oder ob das auch eine Verschärfung darstellt.
Ja, natürlich ist es eine Verschärfung. Also auch hier wiederum noch granularer dieses Misstrauen nochmal in Wörter gekleidet, dass wenn wir Scope 3 erheben bei den 15 Kategorien, dass wir noch stärker diese Dinge quasi hinterlegen, veröffentlichen. Und Nicolette meldet sich, dass wir das gegenüber dem Prüfer machen, es selbst reden, aber wir wollen das nicht veröffentlichen.
Danke,
Nicolette. Ich weiß gar nicht, ob das da so gemeint ist. Also wir haben ja grundsätzlich das Thema, dass in der geltenden Version ja wir diese Priorisierung haben der direkten Erfassung. So. Und ich glaube, dass das hier eingeführt wurde, um zu sagen, hey, okay, bei den anderen Metriken ist es ja aufgeweicht und man sagt hier nur, aber bei Scope 3 wollen wir diese Priorisierung so beibehalten. Das wäre jetzt meine Interpretation. Also ich weiß nicht, ob das nicht wirklich jetzt hier eine Verschärfung es ist, ne, diese Erleichterung, die wir insgesamt erfahren, bezieht sich eben dann nicht auf Scope 3. Aber ist es eine Verschärfung zur vorhergehenden Situation? Würde ich sagen, nö.
Also es ist eher eine Ausnahme von der Erleichterung.
Richtig.
Beim schwierigsten Fall.
Ja, aber wir sehen ja in der ganzen Behandlung der Metriken, dass Scope 3 ja immer priorisiert wird, was ja nicht verkehrt ist grundsätzlich.
Nein, aber jetzt machen wir es mal ganz konkret hier. 3.1 Einkauf entsprechend bezogen auf den Einkauf hier Direct Measurement vorzunehmen. Das ist wild, das ist vogelwild, das zu fordern mit den entsprechenden Einschränkungen. Also das macht so gut wie keiner, das kriegt keiner hin. Das ist Cost-Benefit-based, ist das mittelfristig zielführend, aber heute nicht darstellbar. Also das widerspricht komplett dem Geist des Omnibus.
Ja, aber trotzdem einfach nochmal jetzt, ne, für den Sprech, dann ist es vielleicht etwas, es geht ja darum, ne, ist es etwas, was über das hinausgeht, oder ist es eben eine Erleichterung, die nicht angemessen umgesetzt wird im Zuge des Omnibus? Das sind ja zwei Facetten. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es eine Verschärfung ist. Die Frage ist halt, will man das nicht auch noch erleichtern? Das ist eine andere Diskussion. Und die Frage ist, wo wird es adressiert? Ja.
Also à la Georg, wie er es vorhin gesagt hat, da sind so viele Weichmacher drin, ich muss es ja nicht unbedingt machen, ne? Prioritize, and where this is not possible, further prioritize. Also ich bin noch mehr entsprechend in der Rechtfertigungsschleife.
Oh. Weiß ich nicht. Also wir haben ja, ich meine auch in der Vergangenheit jetzt schon, wie viele machen ja ganz viele keine Direct Measurement und das haben wir überhaupt, also als Prüfer haben wir da nicht darauf gepocht, dass man jetzt irgendwas nachweist in der Hinsicht, sondern meistens irgendwie nur eine Empfehlung gewesen, jetzt dann vielleicht auch mal keine Ahnung, dann.
Ja, das ist ja hier keine Empfehlung, sondern da steht ja schon adopt.
Ja.
Ne? Und deshalb, wenn man dann sagt, okay, das kann man für die Zukunft nochmal sich dann verstärkt vornehmen, dann hat das aber in dem Zusammenhang erstmal nicht zu suchen. Ne?
Aber shall adopt the calculation approach und dann steht da prioritize, aber prioritize heißt ich, ne, bitte priorisiere eine direkte Messung im Scope 3 Bereich. Mhm. Da steht nicht, du musst direkt messen.
Also doch, oder when this is not possible, further prioritize the inputs and assumptions.
Das ist so ähnlich wie mit den undue cost and effort. Da musst du erstmal darlegen, warum was nicht direkt messbar ist. Mag vielleicht Erstjahresaufwand sein, aber ist auf jeden Fall nicht einfach geworden dadurch, sondern eher.
Ja, vielleicht, ja.
Nicolette, also mit Verlaub, das ist doch eure Checkliste. Also wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr aber mindestens das machen.
Ja, gut.
Ich bin jetzt mal gemein, aber das ist ja das, was im Endeffekt dann als How-To-Guide dann entsprechend genutzt wird. Und das ist hier schon eine sehr starke Konkretisierung.
Gut, also ich nehme das mit als Punkt auf.
Mhm. Ja, das ist ein direkter Punkt, genau, Thomas.
Also Nummer 6 wäre das jetzt?
Ja.
Nach meiner Zählung. So, jetzt haben wir den E1 verlassen und gucken uns den E2 an. Das war auch eine Rückmeldung an EFRAG und es geht um die Berücksichtigung der Aktivitäten, die in Wasserrisikogebieten zu Verschmutzung führen. Was hier steht, alt sozusagen, betrifft den Delegated Act. Da ging es um die Anteile der Emissionen in Wasserrisikogebieten. Das ist jetzt aber von einem May Consider im Delegated Act, AR 23, linke Seite, zu einem Shall Consider geworden. So, man muss eins, glaube ich, dabei noch im Hinterkopf behalten, dass, so habe ich es richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Redewendung, diese Formulierung May Consider, Shall Consider eigentlich so weit wie möglich gestrichen werden soll. Aber unabhängig davon, es steht jetzt hier noch drin, was im Grunde genommen jetzt bedeutet, ich habe, Unternehmen hätten jetzt eine Aufforderung oder wären jetzt aufgefordert, die Notwendigkeit unternehmensspezifischer Angaben zu berücksichtigen. Seht ihr das genauso, wenn ihr euch diese beiden Formulierungen nebeneinander legt? Also was hier gelb markiert ist. Nicolette, du hast die Hand oben.
Achso, nee, das ist meine alte Hand.
Achso.
Ich überlege noch, sorry. Ich überlege noch.
Du musst kurz eine Nachfrage, ist das analog zu diesen speziellen Analysen jetzt im BioDiff-Bereich, wo man das auch standortspezifisch dann durchführen muss? Also diese Biodiversitätsanalysen, das geht auch in die gleiche Richtung, oder? The need to provide an entity-specific disclosure, dass ich das auch anlagenscharf dann hier entsprechend auch machen muss. Das ist doch die gleiche Logik, oder?
Das hätte ich jetzt nicht unmittelbar gleich gesehen. Ich glaube, das kann man auch gleich sehen, wobei hier natürlich dieser Standortbezug, den sieht man hier natürlich nicht, ne? Hier wird auf der rechten Seite ist die Bezugnahme auf die Need to provide an entity specific disclosure genannt, wohingegen bei dem Thema local sites, das geht auf das Thema double materiality analysis.
Ich weiß das auf einer anderen Ebene, aber das ist auch nochmal ein Thema. Bei Areas sind ja hier sozusagen die site specific Analysen, aber hier sozusagen nicht auf der Ebene der Wesentlichkeitsanalyse, sondern auf der Ebene der de facto Berichterstattung.
Das stimmt natürlich, würde ich sagen, hast du recht, weil das kann ja nur dann relevant sein, wenn eine Site eben in einer solchen Area liegt. Also da, ich glaube, das kann man schon im gleichen Kontext auch sehen. Nicolette, jetzt meldest du dich aber wirklich, ne?
Ja, ich glaube, das ist wieder verunglückt, weil wir, ne, May soll es ja nicht mehr geben und dann haben wir Shell und dann wollten wir da was reinformulieren, was weicher ist als links, damit es durch das Shell nicht so hart ist und es ist nicht so gut gelungen. Also es ist einfach viel zu kompliziert rechts. May steht ja the percentage of, ne? Das ist ja eine harte also May, consider, okay, aber dann steht da ja the percentage of, so. Hm. Und rechts steht ja dann okay, kein May mehr, sondern Shell, aber dann eben nur bezogen erstmal auf die Activities, die da drin, da rein resultieren und dann aber ganz komisch irgendwie, and if this is the case, und dann the need to provide related to the percentage. Also es ist so kompliziert formuliert, dass man jetzt wirklich nicht mehr weiß, was sie wollen. Ja, ich weiß nicht, ob wir da aus den Diskussionen noch was die schon stattgefunden haben, wissen, was damit gemeint war. Also auf jeden Fall muss es anders formuliert werden, wenn man weiß nicht, was Sache ist. Und vor allem bei einer Shell ist es eine gefährliche Sache, weil das ja dann eine Verpflichtung darstellt. Und ich denke mal, sie wollten das nicht so streng. Also sie wollten es, sie haben es versucht, irgendwie von dem einen ins andere und dann zu sagen, vielleicht musst du dann nur die Activities angeben, aber hinten raus wird es halt nicht verständlich. Ich weiß nicht, was dann am Ende hart gefordert ist durch die Angabe. Also ich verstehe es nicht so ganz.
Okay.
Der Satz ist auch viel zu kompliziert. Also
Kathi?
Ja, zur Entwicklung, wie es dazu kam. Also Nicolette hat da, glaube ich, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, dass man wirklich versucht hat, dieses May Consider rauszunehmen und dann eben umzuformulieren. Jetzt so eure Diskussionen dazu auch verfolgen, würde ich auch denken, das ist so etwas für bitte klarstellen, was gemeint ist. Ich würde auch nicht denken, dass damit gemeint war, darüber hinauszugehen, trotz May Consider zu Shall Consider. Das war letztlich tatsächlich die Diskussion, die ich jetzt zu diesem konkreten Punkt nicht im Kopf habe, weil es wahrscheinlich in der V1.6 reingekommen ist. Es war wirklich die explizite Aufgabe, auch hier diese Mays rauszunehmen und dann eben diese Umformulierung vorzunehmen. Also ich würde es auch nicht als als zwangsläufige Ausweitung der Anforderungen sehen.
Okay, danke. Dann hätten wir bislang sechs zumindest hier diskutiert, die uns sehr stark verdächtig vorkommen im Sinne von, das stellt eine Verschärfung oder zusätzliche Berichtsanforderung dar. Ich gucke jetzt mal auf die Zeit. Ich habe jetzt noch 9 Folien. Vielleicht können wir es so machen, dass ich spreche so ein bisschen unter Kontrolle von Georg auch, dass wenn euch zu den Sachen diese 9 Folien noch beinhalten, da sind zum Teil auch Sachen drin, wo ich der Ansicht bin, das ist kein zusätzliches Requirement, gerade bei S1 hinten, da gibt es so ein paar Dinge, wie bei S2 und so weiter, ein paar Dinge, die wirklich so aussehen, als wenn sie nicht neu sind, sondern ob Delegate Act schon drinstehen, dass ihr mir einfach oder uns einfach Rückmeldung dazu noch schriftlich gibt und wir müssen uns überlegen, wie wir uns jetzt dazu
würde aber gerne noch den Danny Kutter fragen. Vielleicht können wir, ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich die Präsentation ist zur SASB-Überarbeitung, ob wir nicht noch zumindest noch mal dann einmal im Schweinsgalopp darüber gehen nachher und nach der Mittagspause. Weil mir wäre das schon ganz lieb, einfach nur noch mal ein Sounding dazu zu bekommen, also ob da irgendwie unmittelbare Störgefühle sind bei deiner Einschätzung. Ja, Robert Kirchner hat die Hand oben.
Ja, um Danny da vielleicht entgegenzukommen. Ich habe dann nach Danny den Top zum Value Chain Cap und das kann ich wahrscheinlich auch, wenn man auf die Kerninhalte geht, auch kürzer als eine Dreiviertelstunde zusammenfassen und inklusive Diskussion, so dass Danny seine Stunde vielleicht auch vollkriegt und von mir dann beim Top was weggenommen werden kann.
Also jetzt nicht, was er selber dazu sagt, aber wir gucken einfach mal, wie das, also ich würde vorschlagen,